Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder zuhörst oder auch zum ersten Mal. An alle meine treuen Zuhörer erstmal großes, großes Sorry für die, sagen wir mal, kleine Winterpause. Dafür geht's heute sehr spannend weiter. Meine heutige Gästin ist geboren und aufgewachsen in der ostsibirischen Millionenstadt Krasnojarsk. Heute lebt sie in Innsbruck und ist Teil des österreichischen Nationalteams. Schon während der Schulzeit faszinierten sie andere Kulturen und Sprachen. So begann sie an einer pädagogischen Universität Englisch und Deutsch zu studieren. Ihre Leidenschaft im Reisen ging sie in einem Ferienjob als Flugbegleiterin nach. Im Abschlussjahr ihres Studiums 2004 geschah ein schwerer Autounfall. Dabei starb ihr Lebenspartner und sie wurde querschnittsgelähmt zur Rollstuhlfahrerin. 20 Jahre später, also circa heute, sagt sie von sich selbst, sie habe ein zweites Leben. Sie hat während der Reha Handbiken ausprobiert und ihre Freiheit zurückgewonnen. Heute kann sie auf eine Teilnahme an bereits 3 Paralympischen Spielen sehr, sehr stolz sein. Mit Top-Platzierungen, davon eine Bronzemedaille. Sie hat viele Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen, zuletzt Gold 2024. Und natürlich auch Medaillen bei Europameisterschaften und Weltcups. Und weil das noch nicht reicht, bereitet sie sich gerade auf einen neuen Weltrekord vor. Oder sie hat ihn schon geschafft, da werden wir sie gleich fragen. Außerdem ist sie Dozentin an der Universität für Sport in Innsbruck. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch und sage Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Svetlana Moskowitsch.
Hi Kaya, danke, dass ich da sein darf und freue mich total auf unser Gespräch. Du hast mich schon sehr, sehr vielseitig vorgestellt und ich glaube, wir vertiefen dann alle einige Bereiche.
Svetlana, schön, dass du Zeit hast. Fangen wir doch mal mit der wichtigsten Frage an. Wie geht's dir und wo bist du gerade?
Mir geht's bestens. Ich bin gerade in Italien in der sehr intensiven Vorbereitungsphase auf die kommenden Rennen, weil die Saison, die Frühlingsrennsaison, die wartet nicht. Im April, genau am 13. April, stehe ich schon am Start beim Linz-Halbmarathon, bei meinem ersten Handbike-Rennen in der Saison.
Schon draußen natürlich, dann auf der Straße, oder?
Auf der Straße, jetzt mal auf der Straße, nachdem ich fast den ganzen Winter auf der Bahn verbracht habe.
Ist das für Radfahrer, also ich meine, ich, keine Ahnung, ich kenne Bahnfahren natürlich nicht als Amateurradfahrer, aber was favorisierst du?
Auf jeden Fall Straße, also meine Erfahrung auf der Bahn als Handbikerin war schon etwas Außergewöhnliches. Komplett aus der Schiene, was wir normalerweise tun. Mein Experiment, weil ich ja eben dieses Ziel hatte, den Handbike-Stunden-Weltrekord aufzustellen. Und das ist mir, oder soll ich das noch nicht verraten, ob das mir geglückt ist?
Doch, du darfst es verraten. Ich war mir nicht sicher, ob das schon stattgefunden hat oder nicht. Ich habe es versucht herauszufinden.
Doch. Am 22. Februar habe ich den Weltrekord aufgestellt und jetzt komme ich mit meiner Leistung in einer Stunde. Über 36 Kilometer habe ich geschafft mit meiner Armkraft. Und diese Marke kommt in Guinness Buch der Weltrekorde rein. Ja, und bin ganz stolz drauf.
Gratuliere. Dann habe ich sogar eine Weltrekordhalterin, Guinness Buch der Weltrekordlerin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es ausdrückt. Aber auf jeden Fall gratuliere sehr, sehr stark.
Dankeschön.
Guinness Buch der, oder wie meintest du?
Ja, das ist eigentlich so Kindheitstraum. Der ist jetzt erfüllt mit dem Eintrag ins Guinness-Buch, wie jeder Schüler vielleicht so in die Bibliothek geht und dann rumblättert und liest über die verrücktesten Sachen, die die Menschen schaffen. Und jetzt bin ich auch drin.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte das Buch oder eins der Bücher auch zu Hause und das ist wirklich, man blättert das ja immer durch und es gibt ja die verrücktesten Dinge und man hat wirklich, ich glaube, fast jedes Kind hatte irgendwann mal den Traum und denkst, ja, irgendwas fällt mir schon ein, was ich auch machen kann, dass ich dann da reinkomme. Insofern verewigt und ja, gratuliere. Definitiv wirst du auch jetzt für ganz, ganz viele kleine Kinder, glaube ich, eine ganz große Inspiration sein. Und das ist ja, finde ich, immer was sehr, sehr Schönes. Habe ich denn in deinem Lebenslauf irgendwas vergessen, falsch aufgezählt? Zumindest, wenn wir jetzt mal bei den Erfolgen bleiben, weil ich glaube, auf vieles kommen wir auch noch.
Ich glaube, du hast ja ziemlich alles erwähnt. Also die Paralympics-Medaille und die zwei Weltmeistertitel sind dabei und drei Weltcup. Gesamtweltcup-Siege habe ich in meiner Karriere. Ja, das. Und jetzt mal den Weltrekord.
Und jetzt den Weltrekord. Eben, ich sehe auch, du sitzt in deiner Trophäenkammer oder in deinem Trophäenzimmer. Also ist das Radzimmer oder ich sehe ganz viele Trikots im Hintergrund. Wir sehen uns ja und dein Rad. Und ist das sozusagen das Zimmer, wo alle Trophäen stehen dürfen?
Das ist unser heiliges Zimmer. Ich und mein Freund, wir sind beide Paracycler. Ich fahre Handbike, er fährt Rad einbeinig, weil er Bein amputiert ist. Und ja, das ist unser Heiligtum. Und wir verbringen ganz viele Stunden im Winter hier auf der Rolle oder beim Schrauben, bei den Rädern. Und ja. Da dürfen auch die größte Trophäen auch Trophäen platziert
stimmt,
werden.
Stimmt. Svetlana, ich frage immer am Anfang meines Podcasts die Gäste und Gästinnen, oder ich bitte sie darum, sich selbst privat in drei Worten zu beschreiben und sich selbst als Leistungssportler, also beruflich. Manchmal ist es dasselbe, manchmal ähnlich und manchmal, das ist ganz spannend, sind es auch total unterschiedliche Dinge. Wie ist es denn bei dir? Wie würdest du Svetlana privat und Svetlana als Leistungssportlerin beschreiben?
Puh. Wenn ich an drei Begriffe denke, was mich privat beschreiben würde, würde ich Optimistin, das fällt mir als erstes ein. Und das, glaube ich, ist ja, spiegelt sich auch mit beruflichem Weg, mit meiner Sportkarriere. Ja, den Mut habe ich nie verloren und ich glaube, diese Gabe hat mich ziemlich weit gebracht, immer mal das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Also ich glaube, ich bin ganz fähig, die Sachen zu akzeptieren. Akzeptanz wäre ja, glaube ich, der zweite Begriff. Was mir auch sehr hilft und immer geholfen hatte. Und empathisch bin ich, glaube ich, auch. Das kann ich auch schön mitnehmen.
Sehr schöne und wertvolle Charaktereigenschaften.
Danke. Beruflich, jetzt mit dem Weltrekord und einigen Versuchen, die ich als erste mal geschafft habe, würde ich mich schon auch als Pionierin auch bezeichnen. Als erste Sportstudentin im Rollstuhl, als eine Frau im Rollstuhl, die dann von Russland, von Ostsibirien mal nach Europa einfach mal fürs Studium gekommen ist und als erste Handbikerin, die dann im russischen Team dann aufgetaucht ist und jetzt mal, ja, erste Handbike-Frau, die den Weltrekord auf der Bahn aufgestellt ist.
Ja.
Und daraus, glaube ich, resultiert der andere Begriff. Mich bewegt ganz viel mein Neugier. Und weil ich so neugierig und interessiert bin, was wäre, wenn... Und ja, da kommen einige Sachen, die ich dann zum ersten Mal probiere. Und
das ist total schön, ja, Neugierde.
Ja, die Interesse und Neugier bewegt mich viel. Und ich glaube, ich nehme das ganz viel in meine Sportkarriere mit und baue da vieles auf, weil es die Eigenschaft ist, die die Ängste dann eigentlich überwiegt und diese Interesse und Freude an den neuen Sachen dann auch, die mich bewegt und mir die Kraft gibt. Und das Dritte, ich glaube, so Wellenreiterin ich kann mich bezeichnen, nicht weil ich dann auf Surfbrett gerne stehe, aber diese Wellenbewegung des Lebens, immer mal die Höhen und Tiefen mal zu überwinden und wieder mal auf die Welle dann hochzukommen und die mitzunehmen, weil die kommt ja ganz bestimmt nach dieser Stille.
Ja.
Ja, das nehme ich immer gerne in meiner Sportkarriere mit. Das hilft mir und ich habe ja einige Rückschläge, Tiefen auch im Sport erlebt und aber immer wieder geschafft, wieder auf die Spitze zu kommen und mich aufs Neue zu motivieren.
Deine Persönlichkeitseigenschaften klingen nach einer sehr erfolgreichen Mixtur, würde ich sagen. Also sie haben dir auf jeden Fall zum Erfolg geholfen und es ist wirklich eine sehr schöne Mischung und doch unterschiedlich auch.
Doch unterschiedlich und ich glaube, alle Eigenschaften haben auch so ihre sonnige und schattige Seite.
Ich glaube, das
gibt's auch sicher die schattige Eigenschaften, die dann dieses Neugier auch dann oder wie auch immer oder Wellenreiten auch mit sich bringen.
Ja, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Also ich spreche ja ganz oft, wir haben ja auch unsere Schatten- und Sonnenseiten, jeder Mensch. Aber es stimmt, jede Eigenschaft hat auch oft Schatten- und Sonnenseiten, Vor- und Nachteile. Und es ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise, es so auch zu sehen. Auch Wellenreiten, das weiß ich, also wortwörtlich, hat Schattenseiten. Ich bin ab und zu beim Wellenreiten und es ist nicht immer nur lustig. Du bist ja in einer Millionenstadt in Krasnojarsk in Sibirien, in Ostsibirien geboren und hast bis zu deinem 15. Lebensjahr getanzt, hast dann an einer pädagogischen Universität Fremdsprachen, Deutsch und Englisch studiert. In den Ferien bist du als Nebenjob, als Flugbegleiterin deiner Leidenschaft dem Reisen nachgegangen. Svetlana, was ist 2004 passiert?
Genau am 14. November, das weiß ich noch, das war der winterliche Novemberabend und wir waren auf der Rückfahrt von einer Hochzeit, die unsere Freunde gefeiert haben und wir waren zu fünft im Auto, mein Lebensgefährte und drei andere Freunde und in diesem dunklen verschneiten Abend sind wir auf der Serpentinen Bergstraße ins Rutschen gekommen und auf einmal habe ich realisiert, wir überschlagen sich im Auto und am Ende habe ich gewusst, dass wir am Berghang 60 Meter runtergekugelt haben im Auto. Und diese totale Dunkelheit, die ich im Auto empfunden habe, die sehe ich immer noch vor mir. Und das war wie ein Kino, wie eine Zeitlupe für mich, wie in einem Schleuder von der Waschmaschine drin zu sein und es kommt wie Ewigkeit vor, wann hört das denn endlich auf? Und der nächste Moment, an dem ich mich erinnern kann, war das, dass ich dann in dieser Dunkelheit im Schnee liege und merke, dass es Schnee um mich herum und ich taste mich ab, so meinen Rücken und meine Beine und merke, oh, das fühlt sich wie Watte an. Und dann wusste ich gleich, dass ich meine Wirbelsäule gebrochen habe, meinen Rückengrat gebrochen habe, aus der vielleicht Anatomie-Klasse noch von der Schule. Okay, und dann kam die Rettung, Anlieferung ins Krankenhaus und das nächste in dieser Aufnahmestation lag ich da und in diesem Neonlicht in Nachtstunden habe ich diese weiße Wand vor mir angestarrt und wollte am liebsten jetzt gar nichts mehr spüren. Diesen Schmerz von zertrümmerten Becken und Wirbelsäulen und den Schmerz, den Trauer, weil ich ja in dem Moment schon wusste, mein Freund, mein Lebensgefährte und noch ein Freund haben den Unfall nicht überlebt. Und ich kämpfe gerade um mein Leben und warte auf die Entscheidung, ob ich jetzt operiert werde oder nicht. Ja, das war, glaube ich, der dunkelste Moment meines Lebens. Und diese weiße Wand, die steht immer noch vor mir und irgendwie symbolisch dafür, dass ich einfach alles ausblenden wollte und das gar nicht mehr spüren wollte. Puh, und von da weg fing dann der lange Weg. Wieder mich aufzubauen, zu funktionieren, meine Gesundheit, meine Mobilität wieder zurückzubekommen. Ganz, ganz lange Monate, Tage, die auch dann, also am Ende dann auch Jahre, die ich dann ja zurückgekämpft habe.
Puh, also mir läuft es auch gerade eiskalt den Rücken runter. Ich wusste ja auch keine Details von dem Unfall. Ich höre das auch tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Und also ich glaube, man kann sich nur annähernd vorstellen, wie traumatisierend so ein Erlebnis ist. Es ist einfach ein Traumata. Du warst in Lebensgefahr. Es sind ja dein Partner, ein Freund gestorben und das ist ganz, ganz schlimme, dramatische Geschichte. Und umso eigentlich beeindruckender ist natürlich dein Weg. Ich glaube, ein langer, steiniger Weg kann ich mir vorstellen. Viele Operationen folgten. Das ist ja nicht nur ein chirurgischer Eingriff, sondern sehr, sehr viele. Es gehört die Aufarbeitung der dramatischen Ereignisse dazu, die Rehabilitation. Und dann kann ich mir vorstellen, also man weiß ja heutzutage auch in Deutschland oder Österreich, Barrierefreiheit ist jetzt nicht immer im Alltag gegeben, auch bei uns nicht. Aber vermutlich war 2005 auch in Sibirien die Barrierefreiheit nicht immer so gegeben. Also es, glaube ich, waren einige Hürden, die zu bewältigen waren. Du konntest natürlich erstmal nicht dich wirklich frei bewegen, hast, soweit ich das auch lesen konnte, auf deiner Homepage dann von zu Hause aus Privatunterricht gegeben. Du hast im Krankenhaus noch deine Diplomarbeit fertig gemacht und deine Abschlussprüfung. Also es ist eigentlich unglaublich, was du da schon alles geleistet hast. Im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich noch viel, viel, viel krasser als die sportlichen Leistungen, in diesem Moment so viel Kraft aufzubringen und es auch so durchzuziehen. Würdest du sagen, dass es aber auch wichtig war, in dem Moment für dich, also auch bei der Aufarbeitung psychisch, gleich anfangen mit diesen Zielen und am Leben weiter teilzunehmen?
Du sagst das richtig. Ich glaube, in der Phase habe ich einfach versucht, immer beschäftigt zu sein, um überhaupt nicht an Tod meines Freundes zu denken, an mein Leben, was ich dann damit machen kann. Ich wollte dann an diese kleinen Strohhalme,
Ja,
ja,
festhalten.
schon festhalten, ja, das Studium, weil die Sprache, die haben mir immer die Freiheit gegeben, mich auch auszudrücken. Und die Sprache habe ich immer noch nach wie vor, obwohl ich auch nicht laufen kann und im Krankenbett liege. Das war ja meine Rettung vielleicht. Also, na, ich ziehe das durch. Gott sei Dank hatte ich tolle Freunde um mich herum. Die eine Freundin hat sich darum gekümmert, dass ich diese Möglichkeit habe, auch im Krankenhaus die ganze Prüfungen zu schaffen. Sie hat alles organisiert und die Lehrer, die kamen dann zu mir ins Krankenhaus und das war alles so eine richtige, ernsthafte Angelegenheit. Ich musste die Frage ziehen, mich vorbereiten und dann, ich weiß immer noch, glaube ich, einen Zeitungsartikel auf Englisch dann analysieren und dann berichten. Und das hat mich immer beschäftigt gehalten, die Vorbereitung und dann Diplomarbeit nachher schreiben. Und so Schritt für Schritt kam ich dann weiter und habe mich über jede kleine Verbesserungen auch gefreut, die ich dann geschafft habe. Vom, glaube ich, 3 Monate durfte ich nur flach liegen.
Ja.
Und als ich mich hinsetzen durfte oder ein paar kleine Bewegungen machen durfte, das war alles riesige Freude. Und ich glaube, dieses Optimismus, die positive Sachen auch zu sehen, die kleine Kleinigkeiten, die haben mir wirklich mich weitergebracht.
Würdest du sagen, die begleiten dich auch immer noch und helfen dir auch in manchen Momenten? Weil es ist natürlich vergleichbar, werden die Probleme ja auch kleiner im Vergleich zu dem, was du erlebt hast. Also in Relation dazu hast du, gehe ich jetzt mal davon aus, kann kein Wettkampf so, also mental so schwer zu bewältigen sein. Würdest du sagen, dass dir diese Situation auch in heutiger Zeit hilft in manchen Momenten?
Sicher hilft's mir zu denken, okay, also in diese Situationen nach dem Unfall habe ich einfach entdeckt, wie viel Kraft ich habe. Und einige Sachen hätte ich mir nie getraut vor dem Unfall. Ich habe so ein Bild von mir, sehr, sehr zärtliches Mädel und ja, also nicht so für diese Welt vorbereitet, für die großen Konfrontationen oder große Herausforderungen. Ziemlich so behütet zu Hause aufgewachsen. Und mit dem Unfall habe ich aber eigentlich entdeckt, ne, ich kann ja auch selber einiges schaffen und noch dabei andere unterstützen und Mut geben.
Also auf die Selbstwirksamkeit hatte das wahrscheinlich eine Riesenauswirkung. Wenn du so beschreibst, auch deine Wandlung als Person von dem kleinen zierlichen Mädchen, das plötzlich funktionieren musste und gemerkt hat, wie viel Kraft das eigentlich hat oder wie viel Kraft in ihm steckt, in ihr.
Auf jeden Fall und die Chancen dann, jede kleine Chance habe ich dann wirklich geschätzt und aus dem Unfall gelernt, auch diese kleinen Chancen, die an die mich fest zu halten und weiter zu arbeiten.
Ja, jetzt war dann, ich hatte es ja vorher schon kurz angesprochen und die meisten wissen es, ich arbeite auch als Verhaltenspsychotherapeutin. Das heißt, ich weiß, dass eine Art dieses Jahr so eines Lebensereignisses einfach von sehr, sehr hohem traumatischen Wert ist. Würdest du sagen, es gibt immer noch Schatten, die dich hier und da begleiten, auch heute noch? Und wie gehst du damit um? Also, was hat dir vielleicht auch am meisten geholfen, die Bilder zu verarbeiten und sie auch loszuwerden? Und begleitet dich manches auch noch?
Ganz sicher begleitet mich dieser Unfall, diese verdrängte, traumatische Ereignisse, wie du die auch beschreibst, bis jetzt. Und oft kommen sie so daher, also die Reaktionen oder mein Verhaltensweise, wo ich dann selber staune. Wieso, warum? Und damals gab es keine Psychologin oder Krisenmanagement oder also keine Psychotherapeutin, die neben mir war. Ich war auf mich gestellt und die beste Strategie war das einfach, okay, ich werde daran morgen denken, wie Scarlett O'Hara. Und ich verschiebe das einfach. Ja. Heute muss ich funktionieren. Und das jetzt verarbeite ich das immer weiter. Und ich glaube, das ist ein großer Grund, auch mich im Sport weiter zu bringen. Weil einige, also oft glaube ich, wenn ich so zurückblicke in meine Karriere, bin ich schon so oft Zweiter geworden und bin an diese Vize-Stelle schon, habe mich damit abgefunden und hat immer innerlich etwas gefehlt, um zu gewinnen, ganz oft. Und ich glaube, das kommt noch aus diesen Hintergründen, auch aus dem Unfall, dieses Verdrängen, dass ich dann oft nicht bis zu Ende meine Projekte geführt habe, weil ich dann, wenn es schwierig wurde, einfach verdrängt habe und oft dann in Krisensituationen auch im Rennen einfach abgeschalten und die Initiative an die andere gegeben habe. Genau, ja, an die andere gebe und ich fahre einfach mit oder ich spiele mit. Und das ändert sich jetzt mit meiner mentalen Vorbereitung und das ist, glaube ich, schon ein Game Changer.
Wenn du es schon erwähnst, dann springen wir doch gleich mal rein. Wie sieht denn bei dir die mentale Vorbereitung dann aus? Weil das finde ich jetzt total spannend, was du da machst, auch gerade mit dem Übergang, dass wir noch über die Schattenseiten von dem dramatischen Erlebnis gesprochen haben und dass du glaubst, dass dich vielleicht da auch was zurückgehalten hast, weil du vielleicht auch gelernt hast, dass es hilfreich war, negative Dinge erstmal, auf morgen zu verschieben. Das ist auch eine Funktion, die auch eine Zeit lang sehr funktional ist, aber auf die Dauer sehr dysfunktional ist, weil irgendwann ploppen Erinnerungen auf oder sie halten dich zurück. Was hast du geändert in deiner mentalen Vorbereitung, dass du zum Beispiel letztes Jahr Weltmeisterin wurdest?
Also, wie du sagst, dieses Verdrängen und diese Strategie auf morgen zu verschieben, hat mich schon ziemlich weit gebracht. Also ich habe dann immer Kraft gefunden, weiterzukommen. Und ich bin so weit gekommen, aber nur so weit, dass ich dann einfach diesen Sprung nicht machen konnte, einfach mal ganz oben zu stehen oder so vollkommen mein Ziel zu erreichen. Es gab immer so dieses kleine Aber. Und ich habe gelernt, mich mit meinen Emotionen zu konfrontieren, die anzuschauen und mal auch durch den Fokus und wirklich bewusst dabei zu bleiben, meine Emotionen zu spüren, meine Ängste anzuschauen, was genau da abläuft, was genau ich jetzt gerade, wieso fühle ich jetzt gerade so wie und reagiere gerade so, wie ich reagiere. Ja. Und das habe ich mit meine Sportpsychologin verarbeitet und bearbeite regelmäßig, also seit schon 4 Jahren arbeite ich mit einer Sportpsychologin wöchentlich und wir sind jetzt schon so weit, dass wir wirklich diese ganzheitliche Therapie machen und in Kindheit reinschauen und in vergangene Ereignisse, die dann ich aufarbeite und das bringt mich schon weiter.
Ich finde das sehr, sehr schön, was du da gerade erwähnst. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen als Sportpsychologin, die Funktion der Emotionen, weil wir sprechen ja immer so viel da von Emotionen, dürfen da sein, Emotionen müssen da sein. Und was gibt's für Emotionen? Angst, Wut, Zweifel, Freude, Scham, Schuld. Also es gibt ja so viele Emotionen. Aber es wird ganz selten darüber gesprochen, welche Funktion eine Emotion hat. Und wir fühlen ja nur oder wir haben ja auch nur Emotionen, weil sie uns etwas über unsere Bedürfnisse aussagen. Und es ist nicht nur wichtig, die zu fühlen, sondern auch lernen, sie lesen zu können. Also einzuschätzen oder auch zu interpretieren, okay, was will die Emotion mir gerade sagen? Zum Beispiel, wenn Zweifel da sind oder Angst, ist es ein Schutz, ist es irrational, ist es rational, vielleicht auch berechtigt, weil Angst hat ja auch eine wichtige Schutzfunktion. Und ich glaube, es ist total wichtig, wenn man da mal hinhört und sich überlegt, okay, was sagt mir das gerade? Was ist da für eine Emotion und was sagt die mir? Und das andere, was du beschrieben hast, finde ich auch so schön, weil es so ein bisschen die Blackbox beschreibt, dass man nicht nur reagiert, sondern auch manchmal überlegt, was ist dazwischen? Also es ist ja nicht nur eine Aktion-Reaktion, sondern meistens passiert hier in diesem Teil zwischen unseren Ohren, passiert da zum Beispiel eine Bewertung oder eine Interpretation oder es wird aufgrund von Vorurteilen, trifft man eine Entscheidung und mal sich kurz Zeit zu geben oder den Fokus darauf zu richten, was passiert da gerade und warum reagiere ich jetzt so? Und dann lerne ich ja auch, meine Reaktionen ein Stück weit zumindest zu steuern, zu regulieren. Es ist natürlich auch immer noch Impuls dabei und das ist ja auch im Sport schön, dass man auch nicht immer alles unter Kontrolle hat. Aber das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die im Leistungssport total wichtig sind.
Ja, und genau eigentlich wenn du die Emotionen lebst und beobachtest, lernst du auch die nicht zu verdrängen und nicht zu unterdrücken. Und ich glaube, die Emotionen zu unterdrücken im Sport ist ja ganz kontraproduktiv. Ja. Das nimmt viel Kraft. Ja. Und also ich wollte immer allen irgendwie lieb sein und Gefallen tun und mit allen in guten Verhältnissen zu bleiben. Und im Rennen war ich immer entsetzt, wieso sind die anderen so böse? Und ich bin doch, ich gebe jetzt mal auf, mache mal auf meine Führungsarbeit und die attackieren ja trotzdem.
Ja.
Jetzt nehme ich das alles eigentlich wie ein Spiel und lebe auch diese ganze Palette von Emotionen, die ich auch dann durchlebe. Und dann, aha, okay, also ich reagiere jetzt auf diese Attacke so, ich fühle mich angegriffen, aber ist das wirklich mehr, gefährdet das mich oder das ist ein Teil des Spiels eigentlich? Ja. Und meine große Aufgabe eigentlich, um mich selber zu kümmern.
Ja.
Und das ist das Wichtigste und das ist, was mich am weitesten bringt.
Ja.
Wer sonst denn?
Das stimmt. Warum glaubst du, dachtest du im Rennen, dass du ja nicht attackieren darfst, dass du mit allen Best Friends sein musst, eher sensibel, vorsichtig, vielleicht abwartend? Was glaubst du, steckte dafür ein Bedürfnis dahinter? War das vielleicht Angst vor Konflikten oder irgendwie, ja, dass man nicht dazugehört? Oder was würdest du sagen, steckt dafür ein Bedürfnis dahinter, was ja absurd ist, weil es ist ja ein Radrennen, da geht es ja darum, ja, zu gewinnen und Rivalität auch zu spüren.
Ich glaube, irgendwie schon auch akzeptiert zu sein, ja. Also diese Zugehörigkeit und ja, und ich darf ja auch da mitspielen, ja, und ja, nimmt mich doch ins Spiel.
Ja, ja.
Weil ich glaube, ich war schon ziemlich ein schüchternes Kind und meine ältere Schwester, die wollte nie mich ins Spiel nehmen. Mhm. Und ich glaube, da kommen schon so einige Sachen da aus Kindheit und ja, das hat mich immer so beschäftigt und ich habe mich wahnsinnig bemüht, dass ich dabei bin und die waren trotzdem nicht interessiert.
Ja.
Jetzt sind wir alle beste Freundinnen, aber damals mit 7 Jahre Unterschied.
Ja, ja, natürlich.
War das anders, aber.
Aber es ist spannend, weil das sind ja genau die Themen, die in der Sportpsychologie so wichtig sind, dass du auch lernst oder einen anderen Blickwinkel einnimmst oder einnehmen kannst oder es auch zulässt und vielleicht auch für dich oder ja, für dich selbst eine neue Rolle definierst, sodass auch du mal die sein kannst, die das Spiel bestimmt. Es geht nicht nur darum, dass du mitspielen darfst, sondern dass sogar du auch die bist, die das ganze Spiel bestimmt. Aber das muss man natürlich lernen. Und wenn man vielleicht anders aufgewachsen ist und andere Glaubenssätze hat, dann kommt man gar nicht auf die Idee. Und das ist das Schöne, wenn da mal von außen jemand drauf blickt, dass man das auch mal hinterfragt. Und deswegen auch am Anfang immer die Frage, 3 Worte privat und 3 Worte als Leistungssportlerin, weil man darf ja auch privat anders sein als dann zum Beispiel auf der Bahn oder im Rennen. Und das ist man halt nicht immer nur Best Friends. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie klar.
Ja, und das ist das Spannende, diesen Weg mal durchzuleben. Auch vielleicht diese Schattenseite in mir dann wirklich ans Licht zu bringen, die auch die Führende zu sein, diejenige, die dann zum ersten Mal was tut. Und ich glaube, das ist auch ein Bedürfnis, warum ich einige Sachen dann probiere. Und ja, natürlich auch mein Neugier und meine Freude auf Abenteuer.
War deine Freude und Neugierde aufs Abenteuer vielleicht auch ein springender Punkt, dass du zum Leistungssport gekommen bist? Also du kamst ja 2007 nach Deutschland und hast eigentlich eher durch Zufall mal Handbiken probiert. Und du hast es ja so beschrieben, dass es das erste Mal so ein Gefühl war von, du kannst auch mit Rollstuhl unabhängig sein, frei sein. Wie kam es dann zum Leistungssport?
Ja, weil das Handbike-Fahren hat mir die Freiheit, die Freude und wieder diese zurückgewonnene Möglichkeit, mich zu bewegen, gegeben. Und da habe ich wieder mit meiner Ehrgeiz dann Vollgas gegeben. Und wenn ich was tue und wirklich in diese Tätigkeit Freude habe, dann gibt's für mich kein Zurück. Also da lebe ich das 100%ig. Und dann ergibt sich das und dann bin ich proaktiv, dann suche ich die Wege. Dann habe ich dann auch den Weg gefunden, dass ich dann ins Nationalteam kam und die erste Rennen geschafft habe. Dann kamen auch die richtigen Menschen in richtige Zeit. Und da war ich die erste Handbikerin dann im Nationalteam und durfte Weltcups bestreiten. Und in der guten Phase dann mit meiner Motivation und Ehrgeiz dann das Handbikesport dann zu lernen und mich zu entwickeln.
Wie wichtig war dabei dein erster großer Erfolg? Erinnerst du dich an den wirklich ersten großen Erfolg, der auch vielleicht so eine Art Schlüsselerlebnis war oder auch Motiv weiterzumachen? Also welcher Erfolg war das und erinnerst du dich an die Gedanken und die Gefühle, die du dabei hattest?
Es gibt einige eigentlich Phasen.
Die Liste ist zu lang. Die Liste der Erfolge ist zu groß.
Mein erstes, überhaupt das allererste Rennen war schon ein großer Erfolg für mich, weil ich geschafft habe, innerhalb des Zeitlimits dann das Rennen zu beenden. Und es war gerade nach, glaube ich, einer Woche Handbike-Training, als ich dann das Handbike ausprobiert habe. Ich stand da an der Startlinie mit rosanem Kinderhelm, den ich bei meinen Freunden ausgeliehen habe, weil ich ja wirklich gar nichts hatte und so mit so einem Adidas T-Shirt und kurzen Hosen und alle nebendran, so alle Handbiker waren schon top vorbereitet mit ihren Rennmaschinen und irgendwie stand ich da und wusste ich nicht, ob ich dahin gehöre, aber das war mir wurscht. Ich hatte mein Ziel dann, dass ich in der ersten Runde nicht durchgewunken werde und weiterfahren darf. Und 2 Jahre später habe ich das gleiche Rennen schon fast eine Stunde schneller absolviert. Zur Hingabe und Motivation.
Ja.
Und Ja, das ist der erste Erfolg und ja, meine Paralympics-Medaille beim Zeitfahren in London, das war dann schon auf jeden Fall lebensverändert.
2012, oder? War
Ja,
London, ja, genau.
genau, ich war ziemlich unerfahren noch
Ja.
im Weltcup-Geschehen und hatte davor dann erste Weltcup-Erfolge erstmals aufs Podium geschafft beim Weltcup und habe mich dann für Paralympics qualifiziert und dann ganz fleißig dann trainiert und dann ja Dritte im Zeitfahren zu werden bei den Paralympics und war unglaublich und bei in London, wo alle so Paralympics verrückt
Ja,
waren,
ja.
wir waren wie Stars und
Ja.
das war mir so fremd und dann habe ich verstanden, okay, das ist der Weg, vielleicht dann mal Profisportlerin zu werden und nicht mehr an Studium zu denken. Ich will nur trainieren, ich will nur im Trainingslager
Ja.
unterwegs sein und ich glaube, die ersten Jahre war ich mehr irgendwo auf Lanzarote, Mallorca mit unterschiedlichen mit polnischem Team, mit Briten, Spanier, Italiener, egal. Also wir waren alle eine große Familie, die sportverrückt waren
Ja.
und wollten nur trainieren, trainieren, trainieren und ich war fast nie zu Hause. So richtiges Zigeunerleben.
Ja, gut, da würde ich jetzt auch nicht mehr zurück ins Studium gehen wollen. Also das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Jetzt musst du mir fast versprechen, ich weiß nicht, ob es das gibt, dass für deine Folge auf dem Insta-Kanal brauche ich fast ein Bild mit dem rosa Helm und dem Adidas-Outfit von deinem ersten Rennen und dann ein Bild von den Olympischen Spielen in London. Das wär jetzt mein Wunsch an dich. Mal schauen, ob wir das hinbekommen.
Ja, mit rosenem Helm wird's, glaube ich, schwierig. Da war
Schwierig,
ich,
gell?
da war, da, da hat noch keiner mich dokumentiert.
Aber
Leider.
es ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung und ich kann es mir wirklich bildlich vorstellen. Ja, manche Erinnerungen sind ja auch schön, wenn die einfach nur im Kopf bestehen und da dafür umso lebhafter. Wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch, um uns ein bisschen kennenzulernen und da meintest du zu mir, weißt du, Kaya, ich bin jetzt schon so lange dabei, man kann eigentlich eh nur im Kopf gewinnen. Und wenn ich irgendwo zum Beispiel so einen sportpsychologischen Vortrag halte, dann habe ich eigentlich immer so eine Slide, auf der steht, 90% ist es mental, 10% ist es physisch. Ich hoffe, du bist jetzt der lebende Beweis für mich, der das endlich bestätigt. Nein, aber was meinst du damit allgemein und was bedeutet das für dich, vielleicht auch persönlich, wenn du sagst, man kann nur im Kopf gewinnen?
Ja, also ich habe ja 2009 mit Leistungssport angefangen, meine ersten Rennen bestritten und jetzt sind wir 2025 und ich bin Weltmeisterin letztes Jahr nochmal geworden und an der Leistung zwischen 2012 und 24 liegen nicht viele Watt. Unterschied, würde ich sagen, aber die Qualität einfach, weil ich im Kopf jetzt weiß, wie ich mich motivieren kann, wie ich fokussieren kann und wie ich mir selber auch Unterstützung geben kann, wenn richtige Krisensituationen kommen. Und diese kleine Hilfelein habe ich jetzt mal gelernt, mir selber zu geben. Und ich glaube, das macht schon einiges aus.
Dann musst du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Hast du ein praktisches Beispiel für zum Beispiel den Fokus oder zum Beispiel den Umgang mit einer Krisensituation oder auch Motivation? Das waren, glaube ich, die drei Hauptpunkte, die du gerade erwähnt hast. Was du da ganz praktisch machst.
Also zum Beispiel vor meinem Weltrekordversuch Es war für nachmittags geplant und ich hatte unglaublichen Druck, Leistungsdruck gespürt, weil alle, ich habe mich so lange vorbereitet. Es waren TV-Leute da, es waren Fotografen da, die Trainer, eingeladene Gäste, alle wegen mir. Ganz andere Situation. Zum Rennen kommen einige und müssen nicht unbedingt wegen mir da sein. Und auf einmal habe ich das alles realisiert und die ganze Nacht nicht geschlafen. Und in der Früh war ich komplett zerstört, mit Kopfschmerzen also nach dem kurzen Schlaf aufgewacht. Und ich dachte, von wegen irgendwie meine Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, also diese Energieladung für diese Stunde, die ich dann Vollgas fahren soll. Ich schaffe jetzt nicht mal irgendwie einen Kaffee zu trinken. Und die Hilfe war, das alles mir selber durchzusprechen. Was ist denn los? Okay, was sind meine Ängste? Was kann denn mir passieren? Das akzeptieren, okay, dann wenn es auch halbe Stunde später, nachdem ich dann Vollgas fahre, ich merke, dass ich es nicht schaffe und durchbreche und alle sind da und ich höre einfach auf, ja, dann ist dann halt so und die werden trotzdem nicht sagen, okay, das ist die Loserin. Und wenn überhaupt einer so sagt, was soll das? Also was wird an meinem Leben das verändern? Und alle Sachen, die dann ich im Kopf als Ängste hatte, habe ich dann durchgearbeitet, ausgeholt, so mich meinem Freund dann das alles ausgeredet und dann war es aus und ich kam zum Aufwärmen und ich wusste, okay, jetzt ist genau das, was ich schon so oft gemacht habe und trainiert habe.
Jeden
Und
Tag.
genau, und das ist eigentlich was ich brauche und darauf freue ich mich und egal was kommt, ich ziehe das durch. Diese selbst, ja, sich selber Therapeutin zu sein, das ist, glaube ich, das Beste.
Ja, und eine Fokussierung auf die Handlung.
Ja,
Also war ja total
genau.
handlungsorientiert. Was kannst du jetzt tun? Was kannst du nicht tun? Es kommt darauf an, das zu tun, was du jeden Tag trainierst. Was ist der schlimmstmögliche Outcome? Ja, unterm Strich ist es nur Radfahren.
Ja,
Das
genau.
beruhigt
Und
einen
das,
oft.
genau, oder und das auf diese kleinen Handlungen runterzubrechen. Meine Aufgabe ist genau diese Zeit in der Runde zu fahren und mir mal diesen Rhythmus durchzuzählen und nur mit den Armen einfach wiederholt diesen Rhythmus durchzuhalten. Mehr muss ich nicht tun.
Genau.
Und einfach die eine Linie schauen und mehr muss ich nicht tun und wieder mal auf diesen Moment zurückzukommen und ja, mich selber zu unterstützen. Das sind
Ich bin ganz großer Fan von so, das klingt ja immer so einfach, aber es ist halt oft so. Es kommt auf die Basics an, die man immer garantieren kann. Du kannst den Rhythmus garantieren, du kannst die Linie garantieren und im Hier und Jetzt bleiben, weil man kann halt einfach auf das Ergebnis in die Zukunft, kann man weder in der Vergangenheit einwirken, noch wenn man in der Zukunft, also mit den Gedanken in die Zukunft schweift, man kann nur im Hier und Jetzt auf die Zukunft eine Auswirkung erzielen. Und deswegen ist es so wichtig, im Hier und Jetzt bleiben und sich auf das zu konzentrieren, was man in dem Moment zu tun hat. Und ob das Rhythmus, bin ich ganz großer Fan davon, kommt immer ein bisschen auf die Sportart an. Manchmal sind es einfach nur kleine technische Instruktionen, aber sich auf ja so einfache Handling-Sachen zu konzentrieren, das finde ich sehr, sehr, sehr hilfreich. Ist auch meine Erfahrung mit Athleten, Athletinnen.
Ja, und diese störenden Stimmen dann einfach mal ziemlich aggressiv auch anzuschreien, die dann ab und zu kommen in den Krisenphasen, da Da kam auch die Stimme, ah, ja, die anderen können das besser. Und was ist dann, wenn du jetzt mal, ja, jetzt merkst du, dass die Arme müde sind und jetzt wirst du dann immer langsamer. Und da habe ich ganz aggressiv dann einfach mich beschützt und dann sage ich, geh weg und ich kurbele jetzt weiter und einfach, oder einfach mal so Geschrei. Ob es vielleicht wild ist, aber das hilft auf jeden Fall.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, den inneren Kritiker, so nennt man den ja auch, in die eigenen, in die Schranken zu verweisen. Da kann man auch mal aggressiv werden und sagen, du hältst jetzt die Schnauze, weil Boss bin immer noch ich und ich bestimme, wann ich nicht mehr kann und nicht du. Und das sind ganz schöne Tools, die du gerade beschrieben hast. Wenn wir jetzt noch einmal kurz auf deinen Schicksalsschlag gehen. Resilienz ist ja schon ein sehr, sehr wichtiges Thema im Alltag, aber auch im Leistungssport. Ich glaube, Resilienz ist eine sehr, sehr wichtige Basis, um auch erfolgreich zu sein. Würdest du sagen, es hat dich in einigen Bereichen auch resilienter gemacht? Also neue Stärken, neue Perspektiven. Wie siehst du das? Wie hast du das erfahren?
Ob Sport mich resilienter gemacht hatte?
Der Schicksalsschlag
Der Schießer.
und dann natürlich damit einhergehend auch der Sport, den du jetzt betreibst, ja, es hängt ja auch zusammen.
Ja, das kann ich schon behaupten, dass diese Erfahrung mit dem Unfall umzugehen, darauf aufzubauen und den Unfall als Chance zu sehen und meine Stärke da zu finden, meine Werte da zu finden. Das habe ich in Sport auch mitgenommen und eigentlich in jede Tätigkeit, die ich dann bestritten habe und habe ich dann diese Muster dann, wie ich dann weiterkomme. Okay, ich akzeptiere jetzt, wie es ist. Und ich starte von da, obwohl ich vielleicht jetzt Wut habe, wie und ich kann das nicht ändern. Und wenn ich das nicht ändern kann, dann arbeite ich damit, was ich habe. Und was habe ich denn? Und ich habe das und das und
Also
das. Und okay, da kann man schon schön arbeiten. Und ich baue da auf und im Sport immer wieder kommen diese Situationen, wo ich auch Rückschläge zurückstecken musste und die Situationen, wo ich dann nichts ändern konnte und die nicht von mir abhängig waren, wo ich dann nicht starten durfte bei den Rennen. Und dann habe ich auch immer mal neue Ziele definiert, mich neu motiviert. Ich glaube, das kennen einige, die vielleicht nicht für große Events sich qualifizieren konnten und durften, obwohl sie alles gegeben haben. Und das ist nun mal so, du gibst dein Bestes, du versuchst immer als Sportler deine beste Version zu sein. Und ja, und vielleicht sind auch andere einfach besser, weil die dann ja den besseren Tag hatten oder die genau die Fähigkeiten hatten, die bei dem Rennen gefragt wurden. Und das ist nun mal so.
Nochmal, also nochmal drei tolle Interventionen aus der Sportpsychologie. Das eine ist, dass ich auch ganz oft den Rat gebe, stell dir die Frage, was du hast und was du kannst und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, das kann ich nicht und das habe ich nicht und das darf ich nicht mehr, sondern eher in die Richtung, also auch wieder handlungsorientiert, okay, was kann ich, was darf ich? Und das Zweite, was du erwähnt hast, das ist so einer meiner Lieblingssätze, control the controllable, also sich einfach Gedanken darüber zu machen, über die Dinge, wo ich einen Einfluss drauf habe. Alles andere ist eigentlich verschwendete Energie. Und das Dritte war, das bestmögliche Du zu sein und besser geht's halt auch einfach nicht. Und also die beste Version deiner selbst. Und das finde ich auch ein ganz, ganz super Ratschlag von dir und auch ein ganz tolles sportpsychologisches Werkzeug. Wir kommen langsam zum Ende und Ich habe so ein bisschen recherchiert und habe in einem deiner letzten Posts gelesen. Ich glaube, der ist allerdings noch aus dem November 2024. Ich glaube, es war der 14. November, oder? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also der Tag des Unfalls damals. Und du schreibst, und wenn ich meinem 20-jährigen Ich zum Geburtstag heute etwas wünschen könnte, würde ich sagen, bleib so, wie du bist und verliere nie den Mut. War das mal so, dass dein 20-jähriges Ich den Mut hier und da vielleicht mal fast verloren hätte, oder war der Mut immer da?
Ich glaube, der Mut war immer da, weiterzukommen. Aber ich hatte oft nicht den Mut, die Dinge in Angriff zu nehmen, die ich gerne hätte. Und jetzt lerne ich das. Und ich merke, wenn ich dann mal versuche oder etwas in Angriff nehme, meinen Traum mal verfolge und wirklich aktiv da die Schritte mache, mich traue, dann klappt das auch. Also es gibt nichts, was ich nicht machen kann, wenn ich mich traue. Und deswegen glaube ich, nie den Mut verlieren.
Das waren sehr, sehr schöne, fast Schlussworte, und ich glaube, sehr, 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 sehr wichtige Werte und Ratschläge, die sich ganz, ganz viele, auch junge Menschen, auch mehr ins Herz nehmen können. Also manchmal den Mut haben, sich auch Dinge zu trauen. Auch man hat nicht immer Erfolg und man scheitert auch mal, aber der Mut und die Neugier ist ganz, ganz wichtig, um auch Erfolg zu haben und weiterzukommen. Ob das dann der erste Platz ist, der zweite oder auf einem ganz anderen Bereich im Leben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Einstellungssache. Svetlana, wir enden die heutige Folge aber doch nochmal mit deinen Zielen. Du hast es ja gerade ganz bei der vorherigen Frage angesprochen, dass es auch wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Was sind denn für kommendes Jahr deine Ziele? Wo können wir dich verfolgen? Was passiert?
Für kommendes Jahr habe ich jetzt meine Rennsaison vor mit zwei Weltcups im Mai und Weltmeisterschaften im August und dazwischen sicher noch ein paar andere Rennen. Ja. Und jetzt anstatt als Weltmeisterin mit Regenbogen-Trikot im Zeitfahren mal zu gehen, ist ja ganz aufregend.
Ziemlich natürlich. Cool.
Ich bin ja so extra motiviert.
Ich brauche unbedingt auch noch ein Foto im Regenbogen-Trikot. Ganz wichtig.
Sehr gerne.
Ja.
Und natürlich, das, also eigentlich ist mein Ziel, jetzt jedes Rennen als eine Entdeckungsreise zu sehen. Wirklich mit Neugier und Interesse dahin zu kommen, was passiert, und also das ist so immer so eine Selbsterfahrung, so selbst kennenlernen von unterschiedlichen Seiten und auch mit dieser Neuerfahrung, mit diesem Druck vielleicht wieder mal als Weltmeisterin da am Start zu sein. Wie fühlt sich das an? Was werde ich dann, was wird mich motivieren? Was wird mir schwierig vorkommen? Und das nehme ich mit und mal schauen, wie das so läuft. Also auf jeden Fall werde ich diese Erfahrung gewinnen. Also
man ist auf jeden Fall, und ich glaube, das kannst du schon mal mitnehmen, im Weltmeistertrikot immer die Gejagte und nicht mehr nur die Jägerin. Aber genieße es, es ist deine Bühne, und ich glaube, da kann man auch richtig stolz drauf sein, auch wenn der Druck ein bisschen steigt. Aber du kannst dir ja sonst die Folge einfach nochmal anhören, dann weißt du ja, was du zu tun hast.
Da habe ich wieder meine Tools. Das ist vielleicht eine gute Musik für mein Aufwärmprogramm.
Fürs Aufwärmprogramm, ja, zum Beispiel. Gut.
Danke dir.
Ich würde sagen, wir enden diese Folge an dieser Stelle. Und ich bedanke mich natürlich bei euch allen, dass ihr wieder bei Sport im Kopf zugehört habt. Und freue mich natürlich wie immer über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Nochmal freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast leichter finden. Liebe Svetlana, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch. Und ciao Bella nach Bella Italia.
Ciao Bella.
Ciao Bella.
Grazie mille.
Ciao.
Tschüssi.